Also, ich möchte nämlich heute, und das ist mir ein Privileg, mit euch zusammen hier in die Bibel zu schauen, an einen Text schauen, den ich mal umschreiben würde mit Licht an dunklen Orten. Ein Bibelbuch im Alten Testament, was mich seit langer Zeit sehr fasziniert. Ich möchte verschiedene Stichpunkte aus diesem Buch heute nehmen und so einen Bogen spannen. Es ist einiges an Text, aber ich versuche es knapp zu halten. Aber es sind Texte, die man definitiv auch sonst nicht mit einer Predigt hier irgendwie abspeisen kann, ja? Da kann man nicht irgendwie gerecht werden mit einer Predigt heute Morgen, aber vielleicht ist es auch eine Ermutigung zu sagen, einfach persönlich da nochmal genauer ins Detail zu schauen. Es ist ein Buch, was, wie ich sagen würde, wie so ein offenes Fenster für mich durch seine so klare, aber dann teilweise auch so mysteriöse Art zeigt, wer Gott ist in all seiner Größe und Schönheit, aber teilweise auch in leicht mysteriösen Zügen. Ein kleines Buch im Alten Testament, 12 Kapitel. Man könnte leicht mal drüber blättern und doch ist es überhaupt kein Geheimtipp oder so, weil in diesen Kapiteln stehen die bekanntesten Geschichten des Alten Testaments überhaupt. Das sind richtige Klassiker aus dem Kindergottesdienst, wenn man so möchte. Aber die sind dann Seite an Seite verwoben mit Geschichten, die dann wieder teilweise so ganz schleierhaft wirken. Und egal, ob du schon, sage ich mal, viele Jahre hier im Gottesdienst bist oder ob du vielleicht heute zum ersten Mal hier bist, lass uns doch einfach gemeinsam mal uns in dieses Buch sozusagen inspirieren lassen, dass wir auf dieses Wort hören und vielleicht auch staunen über das, was darin steht. Es ist das Buch von einem Mann, was sein Leben nachzeichnet, und das Buch trägt seinen Namen. Und dieses Buch heißt Daniel. Haben wir ja auch schon mal irgendwo gehört, oder? Passt ja, musste, irgendwann war mal Zeit, dass wir das mal bringen. Daniel ist ein sehr sprechender Name, wenn man so möchte. Daniel ist kein neuer Name tatsächlich zu diesem Punkt. Der König David von allen Leuten hatte einen Sohn, der Daniel hieß. Das steht in 1. Chronik 3,1. Und auch unser Daniel hier, der wird ja beschrieben als jemand, der aus königlichem Geschlecht ist. Es ist kein neuer Name, aber ein sehr sprechender Name. Dan, Richter. Dani, mein Richter. Daniel, Gott ist mein Richter. Ich weiß nicht, ob heute Morgen hier noch jemand anders ist außer mir, der diesen Namen hat. Aber man kann sich mal überlegen, denkt man gern an so eine Bedeutung? So, Gott ist mein Richter. So. Ich meine, andere Leute, die hier sitzen, heißen so, Jahwe ist gnädig und wer ist wie Gott? Ja, da gibt es ein paar von euch, die so heißen. Aber nee, ich meine hier, Gott ist mein Richter. Ich denke, es ist auf jeden Fall ein Name, der passt gut zu dem Buch, zu dem, was gleich kommt, weil ich würde sagen, wie kein anderes Buch zeigt dieses Buch Daniel Gott als einen, der diese Welt tatsächlich als Richter der Weltgeschichte schreibt. Er ist der Stein, der das Standbild zertrümmert. Er ist das Menetekel, was sagt, gewogen und für zu leicht befunden. Ja, das würde dieses Dan betonen. Gott ist mein Richter. Völlig zu Recht. Ich betone aber auch gerne gleichzeitig dazu, dass El unter all den Stimmen persönlich im Alltag, die uns bewerten, verurteilen, richten wollen, sollen wir nur auf eine Stimme hören. Denn Gott und nur Gott ist mein Richter. Allein nur Gott sagt mir, was richtig oder falsch ist, was ich zu tun oder lassen habe. Nur Gott sagt mir, wer ich bin. Gott ist mein Richter, niemand sonst. Aber das ist ja auch alles einfach. Wenn du 586 vor Christus dort in Jerusalem wohnst, in dieser kleinen, beschaulichen Stadt auf dem Zionshügel, du, Daniel, aus gutem Hause, im Schatten des Tempels Jahwes, ja, da gehört es ja praktisch zum guten Ton, oder? Dass man das tut, was Gott möchte und dass man nach seinem Wort und seinen Geboten lebt. Aber was tust du, wenn dann eines Tages im Norden ein Sturm heraufzieht, nördlich, dort im Norden von Israel und Juda im Zweistromland, da kommt gerade ein neues Weltreich an die Macht. Daniel, was tust du, wenn die Könige Babylons, Nabopolassar und Nebukadnezar der Zweite, wenn sie ihr Reich immer weiter vergrößern und wenn du scheinbar einfach zur falschen Zeit am falschen Ort bist? Dort mittig hat dich Gott hingestellt, zwischen zwei Weltreiche, auf einem kleinen Flecken Erden, dort auf dem Weg hinunter nach Ägypten. Und doch so anders wie bei deinem Vorvater Hiskia stehen zwar wieder einmal Feinde vor deinen Mauern, aber der zweite Satz im Buch Daniel sagt es schon, dass Gott euch in die Hände eurer Feinde gegeben hat. Die Mauern halten nicht mehr stand. Der Tempel deines Gottes brennt und sie nehmen dich mit. Sie deportieren dich und nehmen dich in ein Land, was du nicht kennst, in eine Stadt von, wenn man so möchte, abartigen Proportionen. Eine Größe, die du dir nicht hättest vorstellen können, dass es so etwas gibt. Und auch deine Vorfahren nicht. Hier eine ganz authentische Darstellung. Man trennt euch, man teilt euch auf. Und du, ja, als Königssohn, landest dann von allen Plätzen im Palast des Königs. Und was passiert dann? Dann nimmt man dir dort auch noch das allerletzte, was du noch hast. Deinen Namen. Denn von nun an hörst du auf einen anderen Namen, einen babylonischen Namen. Du sollst hören auf Belet, Scharam, Uzur. Die Göttin Belet, da steckt das Wort Baal drin, schütze den König. So ähnlich hat es wahrscheinlich geklungen. Auf Hebräisch wird daraus Belshazzar und in griechischer Übersetzung dann Balthasar. Ich frage dich, Daniel, wer sagt dir nun, was richtig und was falsch ist? Wer sagt dir nun, was du tun oder lassen sollst? Wer sagt dir in Babylon, wer du bist? Ich steige mit euch in den Text ein. Daniel 1, Kapitel 1, ab Vers 3. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier vorne mitlesen oder sonst in der eigenen Bibel. Beziehungsweise ab 4. Und der Eunuch Aschpenas, also dort am königlichen Hof. Er sollte sie unterrichten in der Schrift und in der Sprache der Chaldäer. Und die tägliche Versorgung teilte der König ihnen zu, von der Speise des Königs und dem Wein, den er selbst trank. Und er sollte sie 3 Jahre lang aufziehen und danach sollten sie vor den König treten. Daniel ist unter der Gewalt Babylons und doch könnte man fast meinen, dämmert hier schon etwas. Unterrichtet werden in Sprache und Schrift der Chaldäer, der Babylonier? Also dieses Volk, das sind keine Barbaren oder so. Ja? Die sind nicht eingefallen und haben einfach alles verwüstet, sondern die haben System. Die wissen genau, was sie machen. Die haben dich in diesen Palast geführt, weil du aus gutem Hause bist, weil man in dir Potenzial gesehen hat, die Zukunft Israels. Und jetzt wirst du nach Strich und Faden indoktriniert. Schrift, Sprache, Kultur. Daniel, was wirst du nun tun? Mich erinnert Daniel an diese Geschichte, obwohl die ja schon so alt ist, auch an viele andere Leute, die uns vielleicht ins Gedächtnis kommen, denen es ähnlich gegangen ist. Ich weiß nicht, an wen du denkst. Vielleicht denkst du auch an Bonhoeffer, vielleicht denkst du an Sophie Scholl, vielleicht denkst du an Corrie ten Boom oder viele andere, die im letzten Jahrhundert ähnliche Dinge erlebt haben. Was tut man, wenn, eine Übermacht über dir steht, die dich zu Dingen zwingt, die du nicht willst? Ich frage mich oft bei diesen Lebensgeschichten, woher hatten diese Leute den Mut? Warum konnten die auf einmal so widerstehen und nur nach den Gesetzen ihres Gottes leben und nicht sich irgendwie einlullen lassen? Ich frage mich häufig, was hätte ich getan an ihrer Stelle? Und dann irgendwann merke ich, die Frage führt überhaupt nicht weiter, weil ich glaube, diese Leute hätten es vorher auch nicht sagen können. Was macht man in so einer Situation, theoretisch? Ich denke, Gott gibt es zur richtigen Zeit. Ich glaube, keiner von diesen Leuten hat sich die Zeit ja ausgesucht. Und doch waren sie in der richtigen Zeit Gott treu. Und ich finde es auch hier bei Daniel spannend zu sehen, wie ähnlich das ist. Und doch können wir jetzt einfach mal beobachten, was er denn tut in seiner Situation, was Gott ihm zur rechten Zeit gibt. Vers 8. Und Daniel war entschlossen, sich nicht unrein zu machen mit der Speise des Königs und mit dem Wein, den dieser trank. Und so erbat er sich vom Obersten der Eunuchen, sich nicht unrein machen zu müssen. Und Gott ließ Daniel Gnade und Erbarmen finden vor dem Obersten der Eunuchen. Ich liebe das. Die erste Konfrontation dieses Weltreichs Babylons mit dem Volk Gottes findet am Esstisch statt. Daniel ist nicht von der Speise des Königs. Und mich fasziniert das auch aus dem Grund, weil wer das Buch von vorne mal liest, merkt, bis zu diesem Punkt wird noch nicht mal erwähnt, dass das irgendwie ein Problem wäre. Also bis zu diesem Punkt hier in diesem Satz steht noch nicht mal, was es überhaupt gibt. Ja? So, was gibt es denn überhaupt auf dem Tisch? Aber da steht einfach, neben Wein und Speise sozusagen will er nicht mitmachen. Er hat sein Herz darauf gesetzt, sich nicht zu verunreinigen. Also man sieht in kleinen Dingen, er hat seine Identität behalten. Er ist immer noch er selber, auch in Babylon. Und dafür kämpft er auch. Und für ihn konkret beginnt das am Esstisch. Und ich finde es jetzt schwer, daraus irgendwie eine Regel zu ziehen, weil ich würde sagen, für jeden bedeutet das vielleicht was anderes. Aber die Art und Weise, wie er mit seinem Gewissen umgeht, zu sagen, wo die rote Linie ist, zu sagen, da kann ich nicht mehr weitermachen, das zeigt, in wem er seine Identität gründet, auch in Babylon. Und es zeigt sich gleichzeitig, dass Gott diesen Schritt segnet. Und Daniel und Gott. Und Gott ließ Daniel Gnade und Erbarmen finden vor dem Obersten der Eunuchen. Ich finde das super inspirierend, wie das Buch mit diesem kleinsten aller Schritte beginnt, wo es einem nicht egaler hätte sein können. Mensch, Daniel, jetzt ist halt einfach, was auf den Tisch kommt, oder? Stell dich nicht so an, ja? Sei mal nicht so heikel da, ja? Aber darum geht es ja gar nicht. Ja, also er geht diesen kleinen Schritt und es hat dann doch irgendwie ab diesem Moment große Auswirkungen, was er im Kleinen tut. Die kleinen Schritte, die Gott segnet. Mich fasziniert an Daniel erstens seine in Gott begründete Identität. Identität in Gott gegründet, das soll der erste Punkt für heute sein. Gott ist sein Richter und Gott bleibt sein Richter, auch in Babylon. Den zweiten Punkt nenne ich Weisheit, von Gott erbeten. Ich glaube, es hätte keinen richtig interessiert, ob jetzt Daniel das Steak von Nebukadnezar isst oder nicht. Das war eher so ein persönliches Ding, aber ziemlich bald sollte sich das ändern. Jetzt beginnen dann ziemlich zügig Entscheidungen, naja, sich ihm darzulegen, wo er sich entscheiden muss, nach Leben und Tod. Wenn ich mich so verhalte, werde ich leben, wenn ich mich so verhalte, werde ich sterben. Was macht das dann mit ihm? Im nächsten Abschnitt wird er nämlich zum Thron des Königs gerufen. Ich lese einfach mal, ihr könnt gerne mitlesen. Im zweiten Jahr seiner Regierung hatte Nebukadnezar einen Traum, der ihn so beunruhigte, dass es mit seinem Schlaf vorbei war. Da ließ der König die Magier, die Geisterbeschwörer, die Orakelpriester und die Astrologen zu sich rufen und sie sollten ihm Aufschluss über seinen Traum geben. Und als sie sich beim König versammelt hatten, da sagte der König zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt, der mich sehr beunruhigt. Ich will wissen, was es damit auf sich hat. Da sagten die Astrologen zum König auf Aramäisch, der König lebe ewig, möge er seinen Dienern den Traum erzählen, dann wollen wir ihn noch deuten. Doch der König erwiderte, nein. Ich habe unwiderruflich entschieden, dass ihr mir auch den Traum mitteilen müsst, nicht nur seine Deutung. Und wenn ihr das nicht tut, dann lasse ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Schutt und Asche legen. Sagt mir also den Traum und die Deutung dazu. Dann werde ich euch reich beschenken und euch hohe Ehre erweisen. Also los, sagt es mir. Und da entgegneten die Astrologen, kein Mensch auf der ganzen Welt kann tun, was der König verlangt. Noch nie hat ein König von irgendeinem Magier, Geisterbeschwörer oder Astrologen so etwas verlangt. Wenn was du uns zumutest, ist für Menschen unmöglich. Nur die Götter können es dem König offenbaren. Aber sie wohnen nicht unter den Menschen. Über diese Antwort wurde der König so wütend, dass er befahl, alle Weisen von Babel töten zu lassen. Ich finde, viel in dieser Geschichte klingt sehr fantastisch. Wir hören das und hören auf einmal von Weltreichen, irgendwo fern im heutigen Irak. Wir hören von Magiern und Geisterbeschwörern, von Königen und Hofdienern und so weiter. Das wirkt für uns ein bisschen weit weg. Und doch glaube ich, dass diese Situation hier ganz konkret total lebensnah ist. Ich glaube, ihr alle hattet schon mal so eine Situation. Natürlich nicht ganz genau so. Aber jeder kennt das doch, dass man manchmal vor einem Problem steht, wo man sagt, wer kann das jetzt lösen? Unlösbar, Sackgasse, Game over. König, ich soll dir sagen, was du geträumt hast. Ich soll dir sagen, was du denkst. Wie denn? Und wenn ich es nicht kann, dann soll ich sterben? Ja, dann muss ich sterben. Ich meine, dem König war klar, er hätte den Traum vorher erzählt. Dann hätte jeder was Tolles dazu sagen können, oder? So ein bisschen wie im Deutschunterricht in der Schule, ja, so Gedichtanalyse, da fällt einem schon irgendwas ein, was man sagen kann. Aber das wollte er nicht. Er sagt, er will wirklich übernatürlich hören, was sagt mein Traum? Und deshalb sagt mir bitte, was ich denke. Ja, aber das kann ja keiner. Und ich frage mich dann tatsächlich in so einer Situation, ob Gott das nicht ganz bewusst macht. Kann man auch nicht pauschal so sagen, aber ich würde hier tatsächlich sagen, hat nicht Gott den Daniel genau in so eine Bredouille geführt, wo es um Leben und Tod geht und sogar die Geisterbeschwörer sagen, ja, da können nur noch die Götter helfen. Ja, kein Mensch kann das. Und genau das ist doch der Punkt. Ich bin fasziniert von Daniel, weil er nicht gesagt hat, naja gut, da hilft nur noch beten, sondern weil er gewusst hat, nein, da hilft jetzt beten. Was du uns zumutest, ist für Menschen unmöglich, sagen die Geisterbeschwörer. Nur die Götter können es dem König offenbaren. Und ich würde sagen, sie haben recht. Für Menschen unmöglich, bei Gott möglich. Und so passiert es dann auch, Daniel und seine Freunde, sie beten. Und das ist auch so ein Markenzeichen für ihn in den nächsten Kapiteln. Er übernimmt Verantwortung. Er betet mit seinen Freunden, nimmt sie mit, sie gemeinsam beten. Und sie beten letztendlich um ihr Leben. Und mitten in der Nacht, heißt es dann, offenbart ihnen Gott den Traum. Und Daniel kann gar nicht anders, er verfällt in so ein Dankgebet. Ihm wurde das Geheimnis in einer nächtlichen Vision enthüllt und er rühmte den Gott des Himmels. Er sagte, in alle Ewigkeit soll der Name Gottes gelobt werden. Ihm gehören Weisheit und Macht. Er bestimmt den Wechsel der Zeiten. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. Er offenbart auch das, was tief verborgen ist, und er weiß, was in der Finsternis wohnt. Doch ihn selbst umstrahlt das Licht. Gott offenbart dem Daniel an einem sehr dunklen Ort das Licht. Und ich frage mich, ob so eine Sackgasse nicht bei uns auch ähnlich sein könnte, dass wir uns auch manchmal sagen müssen, kein Mensch kann das, aber Gott kann. Vielleicht ist das genau der nächste Anhaltspunkt für uns. Gehen wir doch zu ihm. Und was ich bei ihm auch so liebe, dass er auch keinen Grund hat, irgendwie da stolz darüber zu werden. Ich meine, er hat es ja nicht gemacht so, aber er lässt auch nichts anklingen, sondern er rühmt Gott für all das, was er ist und dass Gott der ist, der Weisheit gibt und niemand sonst. Und danach sagt er das genauso dem König. Der König fragte Daniel, der jetzt Belshazzar genannt wurde, kannst du mir wirklich sagen, was ich im Traum gesehen habe und mir mitteilen, was es bedeutet? Und dann macht es Daniel total klar. Er begann vor dem König zu sprechen, das Geheimnis, nach dem der König verlangt, das können Magier, Geisterbeschwörer, Orakel, Priester und Astrologen dem König nicht verkünden. Keiner kann. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene enthüllt. Auch da wieder, ich würde es mal so formulieren, Weisheit, aber von Gott erbeten. Und wie schön, dass Daniel gleich zu Beginn so eine Sackgasse hatte, und wie als Ton auch für das, was danach kommt, das durchzieht, zu sagen, es gibt nur einen, der helfen kann. Und zu dem gehen wir auch jetzt. Weisheit, aber von Gott erbeten. Das Dritte für heute. Realität. Von Gott offenbart. Daniel, genau wie Josef in Ägypten, träumt sehr viel. Daniel, genau wie Josef in Ägypten, kämpft mit seinen Träumen. Daniel ist oft nachts wach geworden und denkt noch an Engel, an Tiere, an Wesen, an Monster, an ein Alter an Tagen und einer, der aussieht wie der Sohn eines Menschen. Und doch sagt er das erstmal nicht. Alle seine Träume ordnet er zum Schluss des Buches so bei. Und wir lesen erst im Rückblick, dass er Träume hatte. Aber ihm ist das sehr wohl klar, was so ein Traum mit einem macht und wie man kämpft, zu verstehen, was diese Träume bedeuten. Aber vielleicht sogar zur selben Zeit hatte auch sein König Träume. Nicht nur den einen, den wir eben gehört haben, sondern auch andere. In Kapitel 4 ist ein ganz besonderer und dafür möchte ich mir auch nochmal Zeit nehmen, den mit euch zu lesen und den einfach mal ein Stück weit wirken zu lassen. Daniel 4 ab Vers 1. Ihr könnt gerne auch hier mitlesen. Ich bin Nebukadnezar, der sorglos war in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Und ich hatte einen Traum und der erschreckte mich, Erscheinungen, die ich auf meinem Lager hatte und die Visionen in meinem Kopf, die ängstigen mich. Das, was jetzt kommt, finde ich schon sehr packend. Ich schaute und sieh, ein Baum im Mittelpunkt der Welt und seine Größe war gewaltig. Der Baum wuchs und wurde stark. Seine Wipfel reichten bis an den Himmel und seine Krone bis ans Ende der ganzen Erde. Seine Blätter waren schön und er trug reiche Frucht und Nahrung war an ihm für alle. Die Tiere des Feldes suchten Schutz unter ihm und in seinen Zweigen wohnten die Vögel des Himmels. Und von ihm ernährte sich alles Lebendige. Und dann eine Stimme vom Himmel, ein Engel, ein Wächter, so heißt es, spricht: Fällt den Baum, haut seine Zweige ab, schüttelt seine Blätter hinunter und verstreut seine Früchte. Die Tiere sollen unter ihm wegfliehen und die Vögel aus seinen Zweigen. Seinen Wurzelstock aber lasst in der Erde, in Fesseln aus Eisen und Bronze im Gras des Feldes. Und mit dem Tau vom Himmel soll er benetzt werden und mit den Tieren soll er seinen Anteil haben an den Kräutern der Erde. Sein Verstand wird verwandelt, dass er nicht mehr der eines Menschen ist, und der Verstand eines Tieres wird ihm gegeben und 7 Zeiten werden über ihm dahingehen. Ich bin König Nebukadnezar, der diesen Traum hatte. Du aber, Belshazzar, sage mir seine Deutung, denn alle Weisen in meinem Königreich können mir die Deutung nicht geben, aber du bist imstande dazu, denn in dir ist der Geist der heiligen Götter. Ich frage mich nach diesem voll eindrucksvollen Text. Konnte keiner verstehen, was dieser Traum heißt? Konnte es keiner verstehen oder wollte es keiner verstehen? Wollte es vielleicht dem König einfach keiner sagen? Ich meine, was soll das denn heißen? Ich meine, außer dass der Baum, naja, mit der ganzen Welt Nahrung gibt und nun zu Fall kommt. Der Text legt aber nahe, dass es keiner konnte. Und das finde ich auch spannend. Vielleicht hat Gott tatsächlich in diesem Moment die Antwort vor allen Beteiligten verborgen. Keiner wusste, was das heißt, nur einer, Daniel. Und das gibt die Möglichkeit zumindest, dass es in diesem Moment im Königspalast in Babylon nur einen Menschen gab, der gewusst hat, dass sich das Geschick der Welt von heute auf morgen verändern wird. Was macht das mit einem, zu wissen, ich bin der Einzige, der das jetzt weiß? Daniel hat sich nicht gefreut, er war entsetzt. Da erstarrte Daniel, dessen Name Belshazzar war, einen Augenblick lang vor Entsetzen und seine Gedanken erschreckten ihn. Und daraufhin sprach der König: Belshazzar, der Traum und seine Deutung müssen dich nicht erschrecken. Und daraufhin sprach Belshazzar: Mein Herr, der Traum gelte denen, die dich hassen, und seine Deutung deinen Widersachern. Der Baum, den du geschaut hast, der wuchs und stark wurde und dessen Wipfel bis in den Himmel reichte, das bist du, o König. Nebukadnezar. An Selbstbewusstsein hat es ihm ja nicht gemangelt. Ein Mann, der Babylon erweitert hat und der seinen Namen auf Tausende von Ziegeln hat pressen lassen. Selbstbewusstsein hatte der Mann. Aber der Tag, der alles zu Fall brachte, war genau ein Jahr später, als er ganz entspannt auf seiner Dachterrasse dann unterwegs war und einen Satz sagt, der vielleicht für uns ziemlich unscheinbar klingt. Das ist das große Babel, das ich mir erbaut habe zur Königsstadt durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Stimme vom Himmel, die Königsherrschaft ist dir genommen. Und dann wird der König tatsächlich wahnsinnig, abgesetzt, von seiner Regierung abgelehnt, aus seinem Palast verbannt und der Mann schläft im Feld. Er wohnt bei den Tieren, der Mann frisst Gras. Und genau diese Stelle, die lässt mich nicht los. Weil ich hab viele Fragen genau zu diesem Text und hätte gerne Daniel da mal befragt, aber wir wissen es ja nicht. Aber ja, vieles ist da bei mir offen, wenn ich das so höre. Ich frage mich zum Beispiel, war Daniel mal bei ihm? Ist er mal rausgegangen zu ihm aufs Feld? Hat er mal seinem König dort draußen beim Fressen zugeschaut? Ich frage mich auch, was das mit Daniel gemacht hat. Hat er die Tage gezählt? War er draußen bei ihm auf dem Feld und wusste, es sind noch genau so und so viele Jahre, so und so viele Monate, so viele Tage, bis die 7 Zeiten um sind? Ich frage mich auch, ob er dann auf den Tag genau wusste, wann die 7 Zeiten um sind. Und ich frage mich, ob er dann am Tor war, als die Zeit vorbei war und das Wunder geschah, dass der Mann wieder da ist und dass der Mann bei Sinnen ist Und als dann sogar das zweite Wunder geschah, dass er nicht nur bei Sinnen ist, sondern dass er akzeptiert wird. In einem Babylon voller Intrigen hat keiner was dagegen, ihn wieder zurück auf den Thron zu setzen, dort, wo er war, als wäre nichts gewesen. Und ich frage mich, was Daniel dann gemacht hat, als er wieder dort war, wie vor 7 Jahren, im Thronsaal, bei Nebukadnezar. Und was das mit einem Menschen macht, diesen Mann wieder auf dem Thron zu sehen. Was für ein Spiel läuft hier eigentlich? Wer sitzt denn wirklich auf dem Thron? Der, der hier sitzt, hat gerade noch Gras gefressen. Und ich spüre hier nur ansatzweise ab, wie Gott dem Daniel durch Träume eine, so möchte ich mal sagen, völlig neue Realität gibt. Er zeigt ihm, was hier wirklich läuft. Eine Realität von Gott offenbart ist. Und selbst die ersten Zeilen in diesem Buch hätten das schon lange gesagt. Da hätten wir nicht so lange warten müssen. Aber die ersten Zeilen haben ja schon gesagt, wer der wahre Held in diesem Buch ist, wer die Hauptfigur ist. Ich glaube, Daniel hätte sich nie als Hauptfigur von seinem Buch bezeichnet. Was heißt ja ganz am Anfang schon, Nebukadnezar belagerte Jerusalem. Aber es war der Herr, der sie in seine Hand gegeben hat. Gott allein ist mein Richter. Gott ist unser aller Richter und kein anderer macht ihm diesen Platz streitig. Das könnte hier, finde ich, kaum deutlicher werden. Realität von Gott offenbart. Mein letzter Punkt. Ich breche jetzt mal das Gesetz der Meder und Perser und habe einen vierten Punkt, aber den mache ich kurz. Realität von Gott offenbart und hier Stabilität durch Gott gewirkt. Ich möchte schließen mit ein paar Worten aus Daniel 6 und damit so einen Bogen spannen über sein Leben. Das waren jetzt ja verschiedene Stichpunkte, verschiedene Stationen in seinem Leben. Und wir haben begonnen, als er in Kapitel 1 noch als Kind bezeichnet wird, als Jugendlicher, wenn man so möchte. In Kapitel 6 ist er höchstwahrscheinlich ein alter, ein gereifter Mann. Aber er ist immer noch in Babylon, aber nicht mehr unter babylonischer Herrschaft. Ich finde es auch spannend, wie sich die Erzähltexte und die Träume so Hand in Hand gehen. Einfach auch zu sagen, Königreiche kommen und Königreiche gehen. Mittlerweile ist er nicht mehr unter Regierung Babylons, genauso wie er es in den Träumen ja auch gehört hatte. Es kommt zu einem letzten Showdown, aber dieses Mal unter Darius dem Meder, ausgelöst durch ein paar neidische Beamte. Ich lese mal mit euch Daniel 6 ab 1. Darius hielt es für gut, 120 Satrapen über das Königreich einzusetzen, verteilt im ganzen Königreich. Und sie über 3 hohe Amtsträger, von denen Daniel einer war. Da zeichnete sich dieser Daniel unter den hohen Amtsträgern und den Satrapen aus, denn in ihm war ein außergewöhnlicher Geist. Und der König hatte die Absicht, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Und dann kommen sie, die Beamten. Alle hohen Amtsträger des Königreichs, die Vorsteher und die Satrapen, die Staatsräte und die Statthalter haben sich beraten, es sei eine Verordnung des Königs zu erlassen und ein Gebot in Kraft zu setzen, dass jeder in die Löwengrube geworfen werde, der innerhalb von 30 Tagen etwas von einem Gott oder Menschen erbittet, außer von dir, o König. Man könnte sagen Neid, man könnte vielleicht sagen ein politisches Attentat. Man wusste, der Daniel macht das nicht und den wollen wir nicht. Und jetzt bieten wir das dem König an, das wäre doch was. Man liest gelegentlich, Daniel 6 ist die große Bewährungsprobe im Leben Daniels. Die Freunde von ihm mussten ja schon beim Standbild beweisen, dass sie das können und dass sie nicht niederfallen mit dem Feuerofen und so. Vielleicht ist das hier sein großer Moment. Vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe für mich eher das Gefühl, es ist ein gutes Ergebnis für das, was vorher auch schon da war. Weil ich finde, tatsächlich in diesem Moment spricht, sagen wir mal, wenige Worte oder keine Worte, wenn man so möchte, sagen hier so, so viel. Gucken wir mal in den nächsten Vers. Beeindruckt mich sehr. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Aber er hatte in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel 3-mal am Tag auf seine Knie und er betete und er lobte und er dankte seinem Gott, ganz genauso wie er es vorher auch schon zu tun pflegte. Ich habe in dieser Situation das Gefühl, wenn man Daniel sehen könnte, in diesem Moment, Ich glaube, man könnte all das, was wir vorher gelesen haben, das ganze Buch davor, man könnte es in seinem Blick ablesen. Ein Mann, der den König Babylons Gras fressen sah, der lässt sich nicht von einem neuen König sagen, wen er anzubeten hat und wen nicht. Seht ihr hier auch eine gewisse Ironie? Ich meine, als Daniel erfuhr, dass ein solches tödliches Gebot ergangen war, ging er in sein Haus, Obergemach, offene Fenster, dreimal am Tag auf die Knie. Ganz genauso, wie er es immer gemacht hat. Ich würde mal sagen, das hier ist Daniel im Endstadium. Gott ist mein Richter, aber du nicht. Und doch, wer diesen Text liest, der merkt, dass Daniel total respektvoll mit seinem König umgegangen ist. Er hatte bis dahin viel politische Verantwortung bekommen. Wie Josef in Ägypten vor ihm, wirkt auch Daniel in diesem Weltreich politisch. Und ich merke, wie er trotz seiner Träume nicht zu einem geworden ist, der dann irgendwie die Hände in den Schoß gelegt hat, der gesagt hat, naja, Gott macht ja eh schon alles oder so. Er hat sich sehr aktiv eingebracht in den Ort, wo ihn Gott reingestellt hat, in den Gott gesetzt hat. Aber er trägt diese Verantwortung nicht irgendwie, sondern er trägt sie in einer göttlichen Realität, die genau weiß, wer auf dem Thron sitzt und wer nicht. Ich bin beeindruckt von seiner Stabilität, aber es könnte nicht deutlicher werden, dass es eine durch Gott gewirkte Stabilität ist. Das hier ist ein Mann, der hätte sich selber nie als Hauptfigur dieses Buches genannt. In fast jedem Satz, den Daniel sagt, hier sagt er ja nicht mal was, spricht er vom Gott des Himmels und dass von ihm die Weisheit kommt, dass von ihm die Macht kommt, dass er die Weltreiche in der Hand hat. Der schiebt immer alles nur auf Gott. Es ist einer, der wächst Tag für Tag, Stück für Stück. Aber nicht aus sich selbst heraus, sondern auch in der Beziehung mit Gott. Man könnte sagen, an diesem Moment, und hier möchte ich schließen, es war ein langer Weg vom Steak des Nebukadnezar bis da nach oben in sein Obergemach. Aber ich finde, man merkt an Daniel, dass wir uns jeden Tag verändern, wenn wir Gott nachfolgen und ihn als Herrn in unserem Leben sehen und als Herrn dieser Welt. Ich wollte also heute mit euch einen Bogen spannen, wenn man so möchte, angefangen von einer Identität, die in Gott begründet ist und von der Kraft, die darin liegt, sich allein nur von Gott sagen zu lassen, was richtig und was falsch ist, was du zu tun oder lassen hast und wer du bist. Gott ist dein Richter und niemand sonst. Dann gleichzeitig auch von der Weisheit, aber von einer Weisheit, die rein von Gott erbeten ist. Und vielleicht bist du gerade auch im Moment in einer auswegslosen Situation, wo du genau weißt, den Menschen ist das unmöglich. Aber Gott ist es möglich. Und vielleicht ist das manchmal sogar bewusst, dass wir uns an ihn klammern, dass wir an ihm hängen und wissen, ihm ist nichts unmöglich. Weisheit von Gott erbeten. Gleichzeitig sehen wir in diesem Buch von vorn nach hinten sehr, sehr viel Realität. Aber es ist eine von Gott offenbarte Realität. Und wir staunen darüber, wie groß Gott ist, aber auch welche Konsequenzen es hat, wenn wir so oft beten, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Ja, dein ist sie und nur bei dir liegt sie auch. Und viertens, Stabilität durch Gott gewirkt. Ich denke, das wird auch sehr deutlich. Nicht aus sich heraus. Der Mann hat sich vom ersten Tag an seinen Gott geklammert. Aber wenn man das tut, bleibt man nach einigen Jahren nicht mehr der, der man mal war. Sondern man sieht vom Steak des Nebukadnezar bis hin zum Obergemach, was es mit einem Menschen macht, der sich an Gott klammert und ihm nachfolgt. Amen.